Ich möchte mit euch gerne aufschlagen aus dem ersten Timotheusbrief. Da haben wir, also gestern im Gottesdienst, die Verse 1 bis 8 behandelt im zweiten Kapitel. Ich lese jetzt 1. Timotheus 2 ab Vers 9. Und zwar erst einmal Vers 9 bis Ende des Kapitels. Da geht es insbesondere um die Rolle der Frau. Wir hatten ja gestern damit abgeschlossen, dass insbesondere die Männer ermahnt worden sind, alle Zeit zu beten mit erhobenen oder mit heiligen Händen, die sie aufheben, und das ohne Zorn und Zweifel. Und Zorn und Zweifel, habe ich ja gesagt, das sind die wahrscheinlich die wichtigeren Aussagen, nicht das Aufheben der Hände, sondern dass sie ohne Zorn, das heißt nicht im Hass, im Ärger, Streit und so weiter beten, um Gott für ihre eigenen Gefühle einzuspannen, und auf der anderen Seite auch nicht im Zweifel, sodass sie Gott nicht zutrauen, worum sie ihn bitten. Übrigens, auch dieses Hände aufheben wird ja noch näher bestimmt mit heilige Hände. Jetzt die Frage, was ist denn das? Woran erkennt man denn heilige Hände, so wenn ihr eure anschaut? Das, was damit gemeint ist, ist heilig, heißt ja ausgesondert für Gott. Und hier soll deutlich werden, du kannst und sollst deine Hände eigentlich zu Gott nur dann aufheben, wenn du auch so lebst. Das heißt, wir sprechen ja auch davon, man macht sich die Hände schmutzig. Und damit ist jetzt nicht die Arbeit gemeint. Jemand, der sich die Hände schmutzig macht, da ist manchmal auch gemeint, der macht irgendwelche unsauberen Geschäfte. Und damit ist eben genau hier gemeint, das sollen wir nicht tun. Also wenn deine Hände, deine Handlungen sollen von Gott gekennzeichnet sein. Du sollst kein Doppelleben führen, im beruflichen oder im privaten Leben gottlos und am Sonntagmorgen fromm. Dann lass deine Hände lieber unten und dann bete lieber nicht, sondern bring dein Leben erst einmal in Ordnung. Aber dann geht es eben um die Frauen. Ab Vers 9. Ebenso will ich auch, dass sich die Frauen in ehrbarem Anstand mit Schamhaftigkeit und Zucht schmücken, nicht mit Haarflechten oder Gold oder Perlen oder aufwendiger Kleidung, sondern durch gute Werke, wie es sich für Frauen geziemt, die sich zur Gottesfurcht bekennen. Eine Frau soll in der Stille lernen, in aller Unterordnung. Ich erlaube aber einer Frau nicht zu lehren. Auch nicht, dass sie über den Mann herrscht, sondern sie soll sich still verhalten. Denn Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva. Und Adam wurde nicht verführt, die Frau aber wurde verführt und geriet in Übertretung. Sie soll aber davor bewahrt werden durch das Kindergebären. Wenn sie bleiben im Glauben und in der Liebe und in der Heiligung samt der Zucht. Soweit. Gehen wir dem mal Stück für Stück nach. Also so, wie erst die Männer angesprochen worden sind, steht hier ebenso. Also ebenso, wie die Männer ermutigt worden sind, sollen hier auch die Frauen ermutigt werden. Und zwar wozu? Dass sich die Frauen mit ehrbarem Anstand und Schamhaftigkeit schmücken. Das ist ja der erste Teil dann davon. Was bedeutet dieser erste Begriff ehrbarer Anstand? Das sind Begriffe, die wir heute nicht mehr so häufig in unserer Umgangssprache gebrauchen. Was damit eigentlich gemeint ist, das ist mehr das Äußere, das Verhalten. Insbesondere auch Dinge wie Kleidung wurden mit diesen Begriffen bezeichnet. Also wir könnten sagen, sie sollen ihre Kleidung ehrbar tragen. Sie sollen eine angemessene Kleidung haben. Sie sollen nicht außergewöhnlich auffallen durch das, wie sie gekleidet sind. Also mit dem ersten ehrbaren Anstand, da ist das äußere Auftreten der Frauen mit gemeint. Also nicht so in den Vordergrund stehen. Dann steht als nächstes mit Schamhaftigkeit und Zucht. Schamhaftigkeit meint hier so viel wie Zurückhaltung, Demut, Bescheidenheit. Und Zucht meint so viel wie Selbstbeherrschung. Also jemand, der seine Gefühle unter Kontrolle hat, der sich nicht nur treiben lässt von seinen Emotionen, das ist damit gemeint. Also hier sind die positiven Aufforderungen, danach soll eine Frau streben. Natürlich ein Mann auch, das ist ja vollkommen klar. Genauso wie erst die Männer ermahnt wurden zu beten, so sollen auch die Frauen beten, zweifellos. Aber ich habe gestern gesagt, dass hier wahrscheinlich eine besondere Schwäche der Männer angesprochen wird, die eher sehr selbstständig und aktiv sein wollen, die selbst bestimmen wollen, die sich nicht gerne was sagen lassen wollen, die auch Schwäche nicht so gerne eingestehen und deshalb besonders aufgefordert werden zu beten und sich auf Gott zu verlassen. Und hier, die Frauen werden dort angesprochen. Und da schreibt Paulus nicht nur das, was sie positiv tun sollen, sondern er grenzt das auch ab gegen etwas, was sie nicht tun sollen. Und es scheint so, als ob das in dem Blick des Paulus zwei Gegensätze sind. Also das eine ist, du verhältst dich relativ unauffällig und hast dich unter Kontrolle und bist dabei zurückhaltend und demütig und bescheiden und so weiter. Oder er hat jetzt Frauen vor Augen, die es scheinbar auch in der Gemeinde in Ephesus gegeben hat, die sich so nicht verhalten haben. Und was haben die getan? Also mit dem soll sich die Frau schmücken, steht hier ja. Und schon allein der Begriff schmücken wirkt ja hier komisch. Also wenn ich sagen würde, du sollst bescheiden sein, dann verstehen das viele von uns, was damit gemeint ist. Wenn ich aber sage, du sollst dich mit Bescheidenheit schmücken, klingt das ein bisschen komisch. Warum gebraucht Paulus diesen Begriff? Weil im Kopf denkt er schon weiter und hat Frauen vor Augen, die in ihrem Leben auf ganz andere Sachen sehr, sehr stark Wert legen und wo das, was er jetzt fordert, hinten runterfällt, plötzlich keine Bedeutung mehr hat. Und das ist es eigentlich, worauf er hinaus will. Deshalb spricht er hier, und nicht, also was sollen sie nicht? Sie sollen sich nicht schmücken mit Haarflechten, Gold oder Perlen oder aufwendiger Kleidung. Hier werden einige Dinge genannt, die Frauen nicht machen sollen. Allerdings, die werden genannt im Gegensatz zu den Forderungen, die Paulus für die Frau erhebt. Also das ist keine absolute Aussage, die neutral irgendwo im Raum steht, sondern er sagt, seid so und nicht so. Und für beides, was er aufzählt, für das erste wie auch für das zweite, dann sind das lediglich stellvertretende Aufzählungen. Das heißt, es sind keine vollzähligen Aufzählungen. Also sonst könnten wir ja sagen, da steht jetzt, ihr dürft euch nicht schmücken mit Haarflechten oder Gold oder Perlen oder aufwendiger Kleidung. Also, aber ihr dürft euch schmücken mit Silber und Platin. Denn das steht hier ja nicht. Also da steht auch nichts von Ohrringen, da steht auch nichts von Ketten, von Ringen überhaupt, aber keine aufwendige Kleidung. Aber vielleicht aufwendige Hüte, wenn die... Und ihr merkt natürlich, worauf ich hinaus will. Was deutlich ist, hier sind nur Beispiele genannt. Das heißt eben gerade, dass generell geht es eigentlich darum, wenn ich es mal vereinfacht sage, achte auf dein Inneres und nicht in erster Linie aufs Äußere. So könnte man es ganz kurz zusammenfassen. Nur er macht es jetzt an bestimmten Dingen fest, weil die meisten von uns, die würden wahrscheinlich, wenn man das so vereinfacht sagt, ja, das tue ich ja sowieso. Und dann fleißig weiter sehr, sehr viel Wert aufs Äußere legen. Und deshalb nennt Paulus hier so ein paar konkrete Beispiele, damit das etwas deutlicher wird. Nicht, dass wir uns nur an denen festhalten und versuchen, da irgendwo einen Ausweg zu finden und sagen, ich will weiterleben wie bisher, aber diese vier Punkte, die werde ich dann halt beachten. Nein, es geht um etwas ganz anderes dabei. Es geht darum, dass Menschen und hier insbesondere das Frauen stärker darauf achten, verändere dich innerlich und nicht äußerlich. Zumindest nicht in erster Linie. Und hier stellt sich die Frage, warum sagt er denn das Frauen? Habt ihr eine Antwort darauf? Einige lächeln hier vorne schon etwas. Ist die Sache vielleicht zu selbstverständlich? Ist sie zu offensichtlich? Also, wenn ich jetzt von meinen Frauen, die zu Hause sind, die anschaue, die jetzt in der Pubertät sind besonders, dann ist da das Äußere erst einmal das Wichtigste. Also in dem zumindest wie Zeitaufwand damit betrieben wird. Also gerade heute war eine meiner Töchter vor dem Spiegel, sie war bestimmt eine Viertelstunde vor dem Spiegel und sagt, Papa, ich bekomme einen Pickel, ah, so einen richtig fetten dabei und dann fürchterlich, da, und ich schaue mir den an und ich muss ein Mikroskop nehmen, um den dann überhaupt zu sehen dabei. Und zugegeben, wahrscheinlich bei Mädchen in diesem Alter, da ist das manchmal etwas stärker als vielleicht auf das Gesamtleben ausgerichtet. Hat ja durchaus auch seine Vorteile, wenn man alle 2 Wochen die Haarfarbe ändert und manchmal das Make-up etwas zu dick aufträgt und mit der Zeit erst lernt, dass es dünner auch geht, manchmal sogar besser aussieht dann dafür. Das sind sicherlich eher so experimentelle Stadien, die meisten Frauen, die hier heute Abend sind, wahrscheinlich lange hinter sich gelassen haben. Aber Paulus hat den Eindruck, dass es ein Stück weit in vielen Frauen steckt, das Äußere stark zu betonen. Und zumindest, wenn wir der Werbung für Kosmetikprodukte glauben dürfen, muss da irgendwas dran sein. Denn ich vermute nicht, dass die Millionen investieren in Werbung, weil das Zeug keiner kauft. Und wenn du mal irgendwo in der Drogerie bist, dann ist tatsächlich das Angebot für Frauen, was jetzt an Kosmetik und allem möglichen Zeug angeht, viel, viel größer als das für Männer. Wobei Männer sollen langsam aufholen, wahrscheinlich weil der Markt für Frauen schon ausgeschöpft ist. Jetzt sollen die Männer auch noch irgendwie sich verschönern, nicht? Wachstumsgel auf die Haare, die nicht mehr da sind, schmieren oder dann, was weiß ich, Facelifting oder hier eine Schönheitsmaske auflegen, damit die Haut zart ist und so. Also das kommt bei Männern scheinbar auch, aber langsam nur in Gang. Die Männer haben das noch nicht ganz so übernommen. Frauen hingegen, wenn ihr mal in Büchern schaut, so Kulturgeschichte ist ja interessant zu lesen. Zu allen Zeiten, in allen Kulturen war das Frauen unheimlich wichtig. Wusstet ihr zur Zeit des Neuen Testaments? Bei den Römerinnen, die haben sich auch schon die Haare gefärbt. Und da war insbesondere blond in. Weil die Römerinnen waren ja alle dunkelhaarig. Und dann wollte man natürlich gerade das, was man nicht hatte, was ja meistens auch der Fall ist, also so wie unsere beiden Töchter haben, schöne, lange, lockige Haare. So von meiner Frau wahrscheinlich übernommen, nicht die auch lockige Haare so. Aber ich weiß nicht, ob es bei euch so ist. Bei uns in der Gegend, es sind im Moment gerade Haare, modern. Und deshalb sind sie dann stundenlang dabei, ihre Haare zu glätten. Nicht? Also so mit Glätteisen, so schön gerade so. Bloß keine Locken da drin. Ja. Also, ich komme ihnen da immer wieder zu ihnen und sage, deine Locken sind doch so schön. Ja, Papa, du weißt das nicht, du verstehst das nicht und so. Vielleicht verstehe ich das auch wirklich nicht, kann ja sein. Aber ja, ihr merkt schon in meinen Ausführungen, dass das wahrscheinlich mir nicht ganz so da liegt. Aber der Paulus, bei dem ist das hier so, der erwähnt, dass Frauen haben da scheinbar einen Schwachpunkt, dass sie stark auf Äußerlichkeiten achten. Und dass sie hier ermahnt werden von ihm, halt das in Schranken, lass das nicht ausufern, weil dann die Gefahr ist, wenn du zu sehr auf diese Äußerlichkeiten schaust, dass das Innerliche vernachlässigt wird. Denn du kannst meistens nur das eine oder das andere machen. Und jetzt nicht, dass die Frauen, die hier besonders schön angezogen sind und frisiert und was weiß ich, jetzt in Depressionen fallen. Also ihr dürft ja schön sein. Ist auch gar nichts gegen Entschuldigung. Das war jetzt nicht die Wortwahl, die ich suchte. Da ist nichts gegen einzuwenden, wollte ich sagen. Nichts gegen einzuwenden dabei. Es ist nichts gegen einzuwenden, dass ihr so seid, aber lest euch dann zum Beispiel mal Sprüche 31 durch, das Lied der tüchtigen Hausfrau, das Loblied der tüchtigen Hausfrau. Und da steht ja alles Mögliche, wie die vorbildliche Frau im Alten Testament beschrieben steht. Und da kommt auch die Schönheit, aber die Schönheit kommt ganz am Ende, in den letzten Versen. Da steht eben auch, dass sie hübsch ist und was sie da noch für sich tut und so. Und deshalb, das ist ja gut und schön. Aber ihr werdet wahrscheinlich hoffentlich selbst eingestehen, wenn nicht, fragt eure Männer dabei, das Schönsein ist gut, aber in der Ehe spielen andere Sachen noch eine viel, viel wichtigere Rolle. Also da könnt ihr die ganzen Sprüche durchlesen. Da sind ja solche schönen Verse mit drin wie besser ein triefendes Dach als ein zänkisches Weib. Ja, kennt ihr solche Sachen. Und tatsächlich, das ist auch so. Wenn deine Frau zu Hause immer nur rumnörgelt, dann kann sie noch so hübsch aussehen und noch so schön Make-up und Kleidung und was weiß ich, dann hoffst du nur, dass sie endlich schweigt. Dabei. Und da merken wir, darauf will Paulus genau hinaus. Genau auf diesen Punkt will Paulus hinaus. Denkt daran, das Innere muss verändert werden. Das ist das Eigentliche. Und dass das Äußere, natürlich, dass wir unseren Körper pflegen, ich glaube, den wenigsten Frauen muss man das sagen, sondern das tun sie ganz von selbst. Ich habe auch den Eindruck, viele Frauen haben das viel mehr angeboren. So, da hatte man mal in einem Buch gelesen, Männer wohnen in ihrem Körper und Frauen wohnen mit ihrem Körper oder irgendwie so hieß das. Männer sehen häufig ihren Körper mehr so als Maschine, die muss geschmiert werden und laufen und dann ist schon in Ordnung und wenn sie zur Reparatur muss, geht man halt mal zum Arzt. Hingegen Frauen sind häufiger viel stärker körpersensibel. Dabei, was Männer nicht immer ganz nachvollziehen können. Aber von daher, dass Frauen auf den Körper achten, das ist wahrscheinlich angeboren, ist auch gut, aber halte es in Grenzen, wäre hier die Aufforderung von Paulus. Er schreibt dann auch in Vers 10 nochmal weiter, wodurch nämlich die Frauen auffallen sollen. Sie sollen also nicht auffallen durch besonders extravagante Auftritte, sondern durch gute Werke, wie es sich für Frauen geziemt, die sich zur Gottesfurcht bekennen. Also hier werden die gläubigen Frauen ja angesprochen. Da wird gesagt, als gläubige Frau, da weißt du doch sowieso, dass das, was Gott schätzt, ist das, wie du dich verhältst und was du tust. Die Werke spielen dabei eine Rolle. Also deshalb, wenn du auffallen willst in deiner Umgebung, dann fall auf dadurch, dass du vorbildlich lebst. Wie das im Einzelnen aussehen kann, das wird in den folgenden Kapiteln noch beschrieben, zum Teil als Qualifikation der Ältesten oder für die Witwen, die dann später erwähnt werden. Da erwähnt Paulus solche Sachen wie anderen dienen, Barmherzigkeit zeigen, Gastfreundschaft zeigen und so weiter und so weiter. Also das sind ganz konkrete Dinge, die auch als gute Werke hier im Blickpunkt stehen. Also einerseits an der eigenen Persönlichkeit innerlich arbeiten und dann nach außen in guten Werken Gott loben und gleichzeitig auch zu zeigen, was Gott im eigenen Leben getan hat. Und nicht so sehr versuchen, das nur durchs rein Äußerliche zu machen. Und das ist, glaube ich, heute schwierig, war vielleicht zu allen Zeiten schwierig. Ich habe aber den Eindruck, heute noch schwieriger vielleicht, weil wenn ihr euch einmal umschaut in der nichtchristlichen Umgebung, dann ist es doch gerade so, dass das Äußere scheinbar das alleinig Ausschlaggebende ist. Es kommt darauf an, wie du in dem Moment ankommst, wie du dich darstellst, wie du dich präsentierst. Und das andere fällt ganz häufig hinten runter. Da hatte doch meine Frau neulich, ich weiß gar nicht, wo war denn das? Sie fuhr, glaube ich, im Auto und dann war da im Radio irgendetwas erzählt, was irgendein Fußballer, glaube ich, nach der Weltmeisterschaft war das, der sich dann verheiratet hat oder heiraten wollte oder sonst, ich weiß nicht mehr genau, wie das war. Auf jeden Fall das, worauf ich hinauskommen wollte, dann wurde da gesagt, ja, was war seine Freundin? Und jetzt könnt ihr mal raten, also meiner Frau fiel das häufiger auf in den letzten Jahren, wenn Schauspieler heiraten, da hatte doch auch diese dänische König oder sowas, hatte gehandelt, oder schwedisch oder was weiß ich, ne? Und dann auch, und vielfach, die Frauen, die sie heiraten, was waren die? Models. Ich weiß nicht, ob das mal aufgefallen ist. Und wo man ja tatsächlich die ernsthafte Frage sein kann, es gibt ja auch intelligente Models, nicht? Es gibt ja auch fleißige Models, es gibt ja auch studierte Models, aber Models sind ja nur ein ganz kleiner Ausschnitt von Frauen, das ist ja nur ganz wenige dabei. Wieso suchen die gerade Models aus? Und da ist doch irgendwo das naheliegend scheinbar, dass das Äußere hier das Dominierende gewesen ist. Vielleicht liegt es auch daran, dass viele dieser Ehe nicht lange halten. Und dann merkt ihr, das schöne Aussehen allein bringt es dann doch nicht. Nun, dann geht es weiter. Hier wird noch mehr von der Frau gesagt, nämlich eine Frau soll in der Stille lernen, in aller Unterordnung. Manche lesen jetzt zuerst die Worte Unterordnung und Stille. Wobei ja das Erste, was Paulus hier betont, und das möchte ich auch betonen, ist, eine Frau soll lernen. Nun, damit ist nicht gemeint, dass Männer nichts mehr zu lernen haben. Hier kümmert er sich ja in erster Linie um die Frauen. Nein, hier ist etwas ganz Neues für die damalige Zeit herausgesagt worden. Zum einen ist dieser Begriff Lernen nicht nur so etwas Fakultatives. Wer das gerne möchte, der darf das tun, die wissbegierigen Frauen, sondern das hier ist ein sprachlich ein Imperativ, eine Befehlsform. Damit sagt er, ihr Frauen, ihr sollt lernen. Und zwar geistliche Dinge, die sind ja hier gesagt. Und das war etwas vollkommen Neues, denn in der jüdischen Umwelt, da haben Frauen nicht gelernt. Frauen haben weder lesen gelernt noch schreiben gelernt, weil man gesagt hat, die Männer müssen hier lesen und schreiben, damit sie das Alte Testament lesen konnten als Juden. Die haben vorgelesen in der Synagoge, die Frauen haben höchstens zugehört und das meistens abgetrennt irgendwo auf einer Empore.
Und hier ist es ganz anders. Die Frauen in der christlichen Gemeinde sind von Anfang an mit dabei. Sie sind mit in der Gemeinde. Und das Neue ist, ihr Frauen, ihr sollt euch auch mit Dingen des Glaubens auseinandersetzen. Das war bei den jüdischen Männern, bei jüdischen Familien war das rein Männersache. Und auch im Griechentum war das in erster Linie Männerangelegenheit. Und hier ist das Neue dabei. Frauen lernt. Setzt euch auseinander mit biblischen Inhalten. Hier kommt dann gleichzeitig aber auch ein Aber dazu. Lernt aber in einer besonderen Art und Weise. Lernt in Stille und lernt in Unterordnung. Warum muss Paulus das hier besonders hervorheben? Er war ja in Ephesus gewesen. Wahrscheinlich hat er den Frauen schon ganz Ähnliches gesagt. Aber wir müssen davon ausgehen, dass einige Frauen jetzt scheinbar das Lernen verwechselt haben mit wir wollen die Leitung der Gemeinde übernehmen. Denn wir müssen ja in dem Kontext sehen, direkt im Anschluss an diese Ermahnung der Frauen kommen ja die Qualifikation der Ältesten. Daraus schließe ich, dass hier einige Frauen ihre Kompetenzen überschritten haben, dass sie sich in Gemeindeleitung angemischt haben. Und deshalb sagt er, ihr sollt lernen, das steht fest, aber eure Sache ist nicht die Gemeindeleitung. Und deshalb lernt in Stille. Und Unterordnung, das wird ja hier hinterher bezogen, die Frau soll sich wem unterordnen? Einerseits, jede Frau soll sich ihrem Mann unterordnen. Das lesen wir im 1. Korintherbrief ja unter anderem, Kapitel 11, aber das ist ja nicht nur dort. Das zieht sich eigentlich durch die ganze Bibel, von Adam und Eva bis zur Offenbarung sozusagen, im wörtlichen Sinne. Denn das haben wir ja schon in Schöpfungsordnung dabei. Und das haben wir dann, als der Sündenfall kommt. Und das haben wir in den alttestamentlichen Geboten. Also diese Familienordnung, die ist nicht nur an dieser Stelle, die zieht sich durch die ganze Bibel. Das, worunter sie sich auch unterordnen sollen, ist nämlich die Ältestenschaft. Also ordne euch den Ältesten unter. Und die Ältesten sind ja, das werden wir später noch lesen, das sind ja Männer. Und zwar besonders qualifizierte Männer dürfen es nur sein. Aber es sind Männer. Und wenn hier steht, ordne euch, ich erlaube nicht der Frau, dass sie über den Mann herrscht, sondern sie soll sich still verhalten, was dann jetzt danach kommt, das ist, glaube ich, der Ausdruck dann dieser Unterordnung. Also Unterordnung nicht total unter jeden. Eine Frau muss sich auch nicht unter jeden Mann unterordnen, sondern das, was die Bibel fordert, ist eben unter ihren Mann, also wenn sie verheiratet ist. Und in der Gemeinde ist es ja ganz klar, jedes Gemeindeglied sollte sich den Ältesten unterordnen. Und hier wird es nochmal besonders den Frauen gesagt, was nicht heißt, dass die Männer es nicht tun sollen. Genauso erinnere ich euch, wie die Männer zum Beten ermahnt werden, die Frauen natürlich auch beten sollen. Aber hier wird es besonders für die Frauen hervorgehoben. Also, eine Frau soll in Stille und Unterordnung lernen dabei. Das heißt, sie soll eben nicht in der Stelle dominieren. Ich erlaube aber einer Frau nicht zu lehren und auch nicht, dass sie über den Mann herrscht, sondern sie soll sich still verhalten. Hier beschreibt er das Problem der Frauen in Ephesus noch etwas genauer. Nämlich scheinbar gab es dort Frauen, die aufgrund der neuen Freiheit, die sie in der christlichen Gemeinde gehabt haben, versuchten, über die Männer zu herrschen. Entweder ist hier gemeint über ihre eigenen Männer, also dass sie die Gemeinde, dass sie die Familienordnung außer Kraft gesetzt haben, die Paulus ja zum Beispiel im Epheserbrief deutlich macht, wo es da um diese Haustafel geht und da steht ja, der Mann ordnet sich Christus unter und die Frau ordnet sich dem Mann unter und die Kinder ordnen sich den Eltern unter und der Sklave dem Herrn und so weiter. Da wird ja alles dann so aufgezählt, wie sich das Gott denkt, in welcher Reihenfolge und Form der Unterordnung das nun stattfinden soll. Und Unterordnung heißt hier natürlich nicht, und das ist ja euch allen klar, Versklavung. Das heißt nicht blinder Gehorsam, so eine Art Kadavergehorsam. Das ist damit nicht gemeint. Denn da steht ja auch, Christus ordnet sich dem Vater unter. Damit fängt das ja an im Epheserbrief. Und damit ist ja nicht gemeint, dass Jesus der Sklave Gottes sei. Sondern hier Unterordnung heißt, ich bin bereit, eine gewisse Autorität zu akzeptieren. Natürlich darf ich dort Mitverantwortung tragen, werde sie auch tun, aber in Unterordnung. Und dann steht hier, ich erlaube nicht der Frau zu lehren. Jetzt ist die Frage, was ist damit gemeint? Diese Verbform, die hier gemeint ist, das gibt es eben im Griechischen, man nennt das dann Aspekte. Die hat einen durativen Aspekt, das sagt euch jetzt gar nichts, nicht? Aber das bedeutet, jemand, der fortwährend etwas tut, der dauerhaft etwas tut, das meint normalerweise so etwas wie eine berufliche Tätigkeit. Also wenn hier steht, ich erlaube nicht einer Frau zu lehren, dann meint das dieses fortwährend Lehren. Jetzt nicht Tag und Nacht, aber das ist ihr Amt. Und da steht eben, das kann ihr Amt nicht sein. Warum? Weil die Lehre das Amt des Ältesten ist. Das wird ja nachher noch erwähnt. Also die Verantwortung für die Lehre in der Gemeinde haben auch nicht die Männer, sondern die Verantwortung für die Lehre in der Gemeinde hat die Gemeindeleitung, die aus Ältesten nach biblischer Sicht besteht. Und deshalb wird hier gesagt, und ich erlaube nicht der Frau zu lehren als dauerhaftes Lehren in der Gemeinde, weil sie ja nicht Älteste sein kann. Und wenn sie nicht Älteste ist, dann sollte sie in der Gemeinde diese Lehraufgabe nicht als regelmäßige Vorgehen einnehmen. Ich halte es auch für wichtig, darauf zu achten, dass dieses Regelmäßige gemeint ist, weil ja natürlich jede Frau, wenn sie fromm ist, auch lehrt, was auch gar kein Problem ist. Denn in der Bibel wird ja mehrfach deutlich erwähnt, sie soll zum Beispiel ihre Kinder lehren. Da steht auch von den älteren Frauen, dass sie die Jüngeren lehren sollen. Im weiteren Verlauf des Timotheusbriefs steht dann noch von Witwen in der Gemeinde, die sich auch speziell um alle anderen Frauen mitkümmern sollen und auch sie lehren. Darüber hinaus, wenn eine Frau im Gottesdienst ein Zeugnis weitergibt und sagt, mir ist ein Bibelvers besonders wichtig geworden, dann ist das ja auch so eine Art Lehre dabei. Aber es ist nicht das regelmäßige Lehren und Unterweisen, was Aufgabe der Ältesten ist als Leitung, die Linie vorgeben dabei. Das ist, glaube ich, hier das Entscheidende, was damit gemeint ist. Dass Frauen sich dort nicht eine Stellung aneignen, die eigentlich den Ältesten vorbehalten worden ist. Dass das ein bisschen etwas Negatives beinhaltet, drückt ja auch dieses aus, sie soll nicht über den Mann herrschen. Der Begriff Herrschaft, der kommt mehr aus der Politik. Also die Herrschaft eines Königs, die Herrschaft einer Regierung. Also das heißt, derjenige hat zu sagen und der andere muss gehorchen dabei. Und das soll eine Frau hier nicht. Sie soll sich einbringen in die Gemeinde. Sie soll lernen. Sie hat diesen Zugang zu Gott. Sie hat auch etwas beizutragen. Wir lesen dann im 1. Korintherbrief, Kapitel 12, auch Kapitel 14, dass ja jeder in der Gemeinde von Gott Gaben bekommen hat, die er einbringen soll. Natürlich Frauen auch. Aber sie soll ihre Position dabei nicht überschreiten. Und ihre Position ist eben hier als Unterordnung unter ihren Mann und Unterordnung unter die Ältesten. Und dann eben steht da, sie soll sich still verhalten, wobei dieses still meint nicht kein Wort, sondern still heißt, bezieht sich gerade auf das, was vorher gesagt worden ist, still in Bezug auf Lehre und still in Bezug auf Herrschaft. In dieser Hinsicht soll sie still sein. Das heißt nicht, dass sie, sobald sie in die Gemeinde hineinkommt, nicht guten Tag sagen darf. Ich sage das hier bewusst und möchte das auch gar nicht als ablehnend oder abwertend meinen, aber es gibt ja Gemeinden, die das sehr, sehr unterschiedlich interpretieren. Bei manchen Gemeinden, da ist es so, dass sie allein die Korinther, 1. Korintherstelle nehmen, Luther übersetzt das an, das Weib schweige in der Gemeinde. Nein, so übersetzt Luther das. Und diese Stelle auch und sagen das still, das heißt, eine Frau soll gar nichts sagen. In diesen Gemeinden, da dürfen Frauen auch nicht beten. Zeugnis sagen auch nichts. Sie dürfen kein Lied vorschlagen oder so. Dann sieht man das ganz streng. Aber ich habe auch schon mit einigen der Geschwister gesprochen, habe ich gesagt, ja, wenn ihr wirklich so streng seid, darf eure Frau denn im Gottesdienst guten Tag sagen? Das war jetzt ernst gemeint und das darf sie. Aber dann habe ich gesagt, ja, also dann schweigt sie ja doch nicht. Und da merken wir, das ist ja ein Problem. Das meint Paulus wahrscheinlich eben gar nicht. Sondern Paulus meint eben Schweigen in bestimmter Hinsicht. Nicht total und absolut und immer. Sondern Schweigen für einen gewissen Zusammenhang und in einer gewissen Hinsicht. Und diese Hinsicht erklärt er hier ja, zumindest an dieser Stelle, bezieht sich auf das regelmäßige Lehren in der Gemeinde und bezieht sich auf die Herrschaft über den Mann. Da soll die Frau schweigen und still sein. Darauf bezieht er sich. Ist aber, glaube ich, nicht der Bezug darauf, dass sie gar nichts sagen darf in der Gemeinde. Und hier geht es ja darum. Wobei, das ist die eine Seite, wo man das aus meiner Sicht etwas überinterpretieren kann. Es gibt natürlich auch die andere Seite, da sagen dann Leute, ach, das ist alles bloß Diskussion in der damaligen Zeit gewesen, das gilt ja heute alles nicht mehr. Warum? Weil es ja einen kulturellen Bezug hat. Nämlich, das war ja damals die Situation in Ephesus. Das ist natürlich keine Umgangsweise mit der Bibel. So solltet ihr mit der Bibel nicht umgehen, denn in der Bibel ist alles kulturbezogen, weil alles ja in eine bestimmte Kultur hineingeschrieben wird. Und jetzt kann ich mir nicht aussuchen, diese Kultur passt mir und die passt mir nicht. Dann nehme ich mal ein Beispiel, wo ihr sofort merkt, dass das so nicht geht. Die Taufe zum Beispiel. Die Taufe ist ganz stark kulturell eingebunden. Denn ein damaliger Jude, der Christ geworden ist, ja, woran erinnert er sich bei der Taufe? An die Taufe des Johannes. Dann dachte er an die Mikwe-Taufbäder, da wo man sich reinigt, durch Reinigungswasser taufen ließ. Dann dachte er an die Proselytentaufe, da wo jemand, der nicht Jude war, Jude werden wollte, dann musste er sich taufen lassen, um zu zeigen, ich gehöre jetzt zu Gott. Heute haben wir außerhalb der christlichen Gemeinde, gibt es Taufe eigentlich gar nicht. Irgendwo im Alltag von uns. Ja, wir baden und duschen, aber das ist ja nie mit Taufe zu tun. Oder ihr geht ins Bad, in die Badeanstalt, nicht? Formal genau dasselbe. Und ihr planscht noch ein bisschen drin rum, aber dann merken wir, das ist was ganz anderes. Aber es würde doch kein Christ auf die Idee kommen zu sagen, weil das damals einen kulturellen Zusammenhang hatte, weil die damals viel häufiger getauft haben und auch eine bestimmte Bedeutung damit verbunden haben, deshalb lassen wir die Taufe weg. Würde doch keiner auf die Idee kommen. Oder das Abendmahl. Wie hat Jesus das Abendmahl eingesetzt? Als Passamahl, was neu interpretiert worden ist. Wer feiert von euch heute noch Passa? Okay, ihr kennt den kulturellen Zusammenhang nicht mehr, also Abendmahl auch nur kulturell. So kann man doch damit nicht umgehen. Natürlich ist alles, was Gott sagt, immer in einen kulturellen Kontext geschrieben. Das heißt aber nicht, dass es deshalb nicht mehr gültig sei, weil der Kontext sich ändert. So leicht kann man das nicht machen. Letztendlich führt das dann ja auch bei den Theologen, die es tun, zu einer vollkommenen Willkür. Sie erklären mich nur das, was ihnen irgendwie unangenehm ist, als kulturell bedingt. Die anderen Sachen, die genauso kulturell bedingt sind, die lassen sie stehen. Aber die einen, die schmeißen sie raus. Und da merkt man, hier ist mir der Wunsch der Vater des Gedanken. Das ist keine konsequente, bibeltreue Exegese. So kann man das nicht machen. Man kann sehr wohl sagen, eine Sache ist zeitlich begrenzt oder ausschließlich kulturell bezogen auf eine Situation, wenn der Text das auch selbst sagt. Also wenn Paulus meinetwegen sagt, bei euch in Ephesus ist ein Problem, das haben zwar alle anderen Gemeinden nicht, aber hier, ihr müsst das lösen. Dann ja. Aber hier in diesem Kontext lesen wir ja sogar, dass Paulus sich dann auf die Schöpfungsordnung beruft. Ja, und die Schöpfungsordnung gilt nach biblischer Auffassung für alle Zeiten, für alle Menschen. Und das ist für ihn die Begründung, warum eine Frau sich so und so verhalten soll. Und nicht irgendein nur in Ephesus vorkommendes Problem, sondern hier handelt es sich um etwas ganz Prinzipielles. Und danach geht es ja um prinzipielle Sachen weiter, nämlich die Ältestenschaft, die ja auch nicht nur kulturell bedingt ist, sondern für alle Zeiten gilt. Das, was vorher steht mit dem Schmuck umgehen, gilt ja auch für alle Zeiten. Das ist ja nicht die einzige Stelle. Haben wir im Alten Testament, im Neuen an verschiedenen Stellen. Und genauso ist es hier eine allgemeine Sache, die Paulus mit Schöpfungsordnung und Verhältnis zwischen Mann und Frau und Ordnung der Gemeinde begründet. Und deshalb, glaube ich, sollten wir die nicht einfach so über Bord werfen. Das ist, glaube ich, die andere Gefahr, in der manche stehen, wenn sie diese Stelle auslegen. Da steht dann, denn Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva, also Schöpfungsgeschichte, Genesis Kapitel 2. Und Adam wurde nicht verführt, die Frau aber wurde verführt, also die Versuchung im Garten Eden, wo der Teufel in Form einer Schlange also an Eva herantritt. Und dann, sie geriet in Übertretung. Das heißt, sie hat gesündigt, sie hat nicht getan, was Gott von ihr wollte. Das hat der Mann ja später auch nicht getan, aber wo Paulus darauf hinaus will, die Frau würde durch den Teufel verführt. Und wenn wir die Geschichte weitersehen, dann wurde der Mann durch die Frau verführt. Ist auch nicht besser, er hat ja auch gesündigt, wird deshalb ja genauso von Gott gestraft. Aber hier wird das als Begründung genommen. Jetzt können natürlich manche Frauen sagen, hey, was habe ich denn mit der Eva zu tun, wenn die so blöd gewesen ist, warum muss ich mich darum kümmern? Hier würde ich sagen, wie bei vielen anderen Stellen, das müsst ihr dann mit Gott diskutieren. Ich kann euch nur sagen, was hier steht. Ich kann euch nicht sagen, ob euch das passt oder nicht. Also wenn ihr sagt, nein, ich habe mit der Eva nichts zu tun, gilt für mich nicht, Paulus meint schon. Wenn du Nein meinst, diskutiere mit Gott. Wenn er dir dann etwas anderes sagt, habe ich Zweifel, ob du gut zugehört hast. Aber hier, die Sache ist eindeutig. Die ist relativ eindeutig, auch wenn wir das vielleicht als seltsam empfinden. Dann kommt allerdings hier eine Aussage, die auf Anhieb sehr missverständlich sein kann. Da steht nämlich, sie soll aber davor bewahrt werden, hier ist natürlich nicht Eva mit gemeint, denn Eva ist ja schon tot, sondern die Frau, die heute lebt, also sie soll, die Frau, die heute lebt, davor bewahrt werden durch das Kindergebären. Manche Bibelübersetzer, ich weiß nicht, wie es bei euch steht, die schreiben dann auch, die Frau wird selig durch Kindergebären. Ich glaube, Luther hat das so, ne? oder gerettet werden steht, in der Elberfelder. Und diese Übersetzungen sind durchaus korrekt. Allerdings treffen sie nicht so genau den Punkt, um was es eigentlich geht. Denn dieses Wort gerettet, sozo, an dieser Stelle, meint eigentlich etwas anderes. Diese Bezeichnung, die Frau soll gerettet werden durch Kindergebären, führte übrigens in der Kirchengeschichte immer wieder zu Streitpunkten und Missinterpretationen. Am auffälligsten in der heutigen Zeit ist das bei den Mormonen. Denn für die Mormonen ist das eine Dreh- und Angelstelle ihres Evangeliums. Die Mormonen haben ja noch ein paar andere Offenbarungen, wie die köstliche Perle und das Buch Mormon. Lehren und Bündnisse gehört noch mit dazu. Aber in all denen kommt nämlich heraus, dass eine Frau nach ihrer Auffassung tatsächlich nur in den Himmel kommen kann, wenn sie verheiratet ist und Kinder bekommt. Und die keine Kinder bekommen kann, dann wenigstens heiraten muss sie. Und dann wird sie aber, und das ist auch mormonische Lehre, sie wird mit dem Mann, mit dem sie im mormonischen Tempel zusammen gesiegelt worden ist, also Ehen für die Ewigkeit geschlossen sind, wird sie auch dann im Jenseits als Gott und Göttin einen Planeten zugewiesen bekommen, mit dem sie Kinder zeugen und den ganzen Planeten füllen und dort eben Gott sind. Interessante Geschichte, ne? Und vieles ist aufgebaut auf diesem Vers, weil hier doch steht doch ganz deutlich, die Frau wird selig, wenn sie Kinder bekommt, also erstmal, sie muss hier auf der Erde Kinder bekommen und in alle Ewigkeit Kinder bekommen. Auch noch im Jenseits. Biblisch ist das natürlich nicht. Übrigens müssten wir auch sagen, das ist ja seltsam. Alle Menschen werden gerettet, wenn sie ihre Sünden bekennen, außer Frauen. Die müssen sich nicht bekehren. Die müssen nur Kinder bekommen. Also ich muss ja sagen, das ist ja ungerecht, oder? Also aus männlicher Sicht. Nun gut, ich meine, ich will jetzt nicht bezweifeln, dass Kinder bekommen auch schwierig ist, aber wieso Sonderregelungen für Frauen? Müssen wir auch sagen, in Deutschland die Hälfte der Bevölkerung wird gerettet, ohne dass sie je was vom Glauben gehört haben. Wir merken, das Ganze ist natürlich absurd, das ist damit ja gar nicht gemeint. Woran liegt denn das? Das liegt daran, dass der Begriff sozo eben zwei verschiedene Bedeutungen hat. Die eine Bedeutung ist nämlich tatsächlich gerettet werden. Und die andere Bedeutung meint so viel wie erfüllt sein oder glücklich sein. Und genau das ist hier nämlich mit gemeint. Denn wir merken ja, in dem ganzen Kontext geht es ja gar nicht um Rettung, sondern es geht darum, wie soll irgendeine Frau anständig leben. Und dann wird gesagt, also du sollst jetzt nicht deinen Mann beherrschen, du sollst nicht die Gemeinde beherrschen, sondern was sollst du tun? Sehe deine Aufgabe, die Gott dir gegeben hat, kümmere dich um deine Kinder. Und damals hatten alle Frauen Kinder, es sei denn natürlich, es war unfruchtbar, aber es ging nicht darum, aus freien Wünschen keine Kinder zu bekommen. Das war ja nicht nach biblischen Vorstellungen, sondern Kinder zu haben. Und dann, also das Kindergebären, und dann steht ja, wenn sie, und hier sind die Kinder gemeint, wenn sie bleiben im Glauben, in der Liebe und in der Heiligung samt der Zucht. Also das heißt, eine Frau findet oder soll Erfüllung darin finden, wenn sie die von Gott zugewiesene Aufgabe einnimmt und darin auch Erfolg hat. Also das heißt, wenn die Kinder alle nicht gelingen, ja, dann ist eine Frau nicht glücklich. Ist ja klar. Und wenn das aber gelingt, nämlich wenn die Kinder im Glauben, Liebe, Heiligung und so weiter Zucht sind, dann ist sie froh, dann freut sie sich, dann ist eine Erfüllung aus der Sicht. Und hier sind natürlich, das ist klar, eben die Frauen gemeint, die Kinder zu Hause haben, und insbesondere sind die kleinen Kinder hier mit gemeint. Weil wenn die Kinder einmal selbst erwachsen sind und du Großeltern, Urgroßeltern bist, selbst, dann ist das ja nicht mehr so stark. Dann können auch aus der Sicht der Frau andere Sachen dran sein. Das wird ja später noch erwähnt, wo die Witwen beschrieben werden. Da sind die Kinder groß und für die sind dann andere Aufgaben dran. Aber hier sind die Frauen gemeint, die Kinder zu Hause haben. Da wird gesagt, da kümmere dich darum. Das ist jetzt erstmal die primäre Aufgabe. Und später kommen auch noch andere dran und darin kannst du Erfüllung bekommen. Das ist hier mit gemeint. Dann möchte ich gerne etwas weiterlesen, und zwar geht es jetzt um die Voraussetzungen für den Ältestendienst, also das Ältestenamt. Ich lese erst einmal den Gesamtzusammenhang, das ist Kapitel 3, Vers 1 bis Vers 7. Da geht es um die Ältesten. Glaubwürdig ist das Wort. Wer nach einem Aufseherdienst trachtet, der begehrt eine vortreffliche Tätigkeit. Nun muss aber ein Aufseher untadelig sein, Mann einer Frau, nüchtern, besonnen, anständig, gastfreundlich, fähig zu lehren, nicht der Trunkenheit ergeben, nicht gewalttätig, nicht nach schändlichem Gewinn strebend, sondern gütig, nicht streitsüchtig, nicht geldgierig, einer, der seinem eigenen Haus gut vorsteht und die Kinder in Unterordnung hält in aller Ehrbarkeit. Wenn aber jemand seinem eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie wird er für die Gemeinde Gottes sorgen? Kein Neubekehrter, damit er sich nicht aufblasen wird und in das Gericht des Teufels fällt. Er muss aber auch ein gutes Zeugnis haben von denen außerhalb der Gemeinde, damit er nicht in üble Nachrede und die Fallstricke des Teufels gerät. Also erst einmal diese Betonung, glaubwürdig ist das Wort. Diese Formulierungen benutzt Paulus, wenn er die Bedeutung dessen, was jetzt folgt, besonders hervorheben will. Und das tut er hier. Hiermit will er auch besonders hervorheben dabei, dass das nicht nur seine eigene Überlegung ist, sondern dass es letztendlich von Gott kommt. Und worum geht es? Also korrekt müsste jetzt eigentlich ein Doppelpunkt stehen. Wer nach einem Aufseherdienst trachtet, begehrt eine vortreffliche Tätigkeit. Wenn hier steht Aufseherdienst, dann ist damit genau das Ältestenamt gemeint. Und manche Übersetzungen schreiben das auch direkt, da schreiben sie Ältestenamt. Oder man könnte auch sagen, das Presbyteramt, denn Presbyter ist auch der Begriff, der damit gemeint ist. Also das sind jetzt einfach verschiedene Sprachen, die das dann anspricht. Letztendlich ist die Gemeindeleitung mit gemeint und die ist im Plural. Das, was wir hier zuerst einmal wahrnehmen sollten, ist, es ist gut, nach einem Ältestenamt zu streben. Hier ist die Aufforderung für Männer, tut das, das ist eine gute Sache. Also hier können wir nicht sagen, nein, sei bescheiden und tu das nicht. Und nein, hier steht eine vortreffliche Tätigkeit. Tu das, begehre das. Dieses Begehren meint etwas sehr stark wollen, eine innere Motivation, die sich auch durch äußere Aktivität niederschlägt. Das soll man durchaus machen. Das soll auch der männliche Christ, der die Qualifikation dann erfüllt, soll das tun. Hier ist ja schon ein Schwachpunkt, den ihr auch wahrscheinlich in der einen oder anderen Gemeinde kennt, dass Männer heutzutage immer stärker sich scheuen, Verantwortung zu übernehmen. Das ist bei jeder jüngeren Generation, wird es stärker, zum Teil auch staatlich und erzieherisch gepflegt. Weil man ja Unterschiede zwischen Mann und Frau einebnen will. Viele Männer durch die moderne Gesellschaft verunsichert sind, wo sie ihre Position haben, wo sie ihre Stellung haben. Darüber hinaus Männer, die beruflich engagiert sind, häufig, nicht immer, aber häufig durch ihren Beruf sehr stark eingebunden sind, manchmal sich sogar auffressen lassen davon und so für Gemeindeverantwortung wenig Raum übrig bleibt. In manchen Gemeinden ist es sogar so, dass man dann verzweifelt nach irgendjemanden sucht, der schließlich das Ältestenamt übernimmt. Und meistens sind das dann nicht nur unbedingt diejenigen, die wirklich qualifiziert sind, sondern halt eben irgendjemand. Und dann darf man sich natürlich in der Gemeinde auch nicht wundern, dass die Gemeinde eben irgendwie läuft oder halt nicht läuft. Sondern hier ist eine echte Herausforderung für jeden männlichen Christen, sich zu überprüfen und auch danach zu streben, dass es erst einmal etwas Gutes, sich hier für die Sache Gottes einzusetzen. Übrigens, bevor ich jetzt die Qualifikation anschaue, möchte ich noch mal ein paar andere Dinge mit erwähnen, die uns ein umfassenderes Bild über die Ältesten geben können. Nur relativ kurz. So ist es zum Beispiel, dass die Ältesten offiziell eingesetzt worden sind. Wir lesen das in Titus 1, Vers 5. Da steht nämlich, schreibt Paulus zum Titus, ich habe dich zu diesem Zweck in Kreta zurückgelassen, damit du das, was noch mangelt, in Ordnung bringst und in jeder Stadt Älteste einsetzt, so wie ich dir die Anweisung gegeben habe. Also es gab eine scheinbar offizielle Einsetzung der Ältesten. Das lief nicht so, da ist irgendeine Gemeinde und irgendwie von selbst sind die Älteste geworden, sondern es gab eine Einsetzung. Dieser Begriff Einsetzung könnten wir einerseits sagen, sagt einfach, na, mach das Älteste kommen. Aber dieser Begriff meint eigentlich ein aktives Handeln, wo der Titus das tut. Also hier geht es auch nicht um eine Wahl, denn eine Ältestenwahl wird in der ganzen Bibel nie erwähnt. Was ja auch klar ist, denn es geht ja nicht um eine Abstimmung, wer ist für den oder für den, wie es in manchen Gemeinden ja praktiziert wird und meistens schlecht rauskommt. Weil die Jungen nehmen halt den jungen Kandidaten, weil der ist für die frischen neuen Lieder. Die, die etwas charismatisch gesonnen sind, nehmen den Charismatischen. Der, der antikarismatisch ist, nimmt den Antikarismatischen. Der, der eher etwas, was weiß ich, gesetzter ist, nimmt den, und dass der meine Interessen vertritt. Ja, das ist eine Idee der Demokratie, die auch in der Demokratie nicht schlecht ist. Aber das ist keine Vorgehensweise zur Bestimmung von Ältesten, die in der Bibel je erwähnt würde. Was ja auch klar ist. Es kann natürlich sein, dass die Gemeinde auch diese Qualifikation erkennt. Das ja. Aber dann sollte man doch vielleicht eher in der Gemeinde bei einer ältesten Bestimmung einen Fragebogen herumreichen. Also von den Kandidaten, die in Frage kommen, zu sagen, jetzt füll doch mal auf, meinst du, dass er die Qualifikation erfüllt, die und die und die und die? Dass mir jetzt auch das Gemeindeglied, wenn es schon sich beteiligt, nochmal bewusst wird, es geht nicht um mein persönliches Interesse oder meine Sympathie oder gar Verwandtschaft oder so etwas. Sondern es geht darum, dass diejenigen diese Aufgabe erfüllen, die am meisten dazu geeignet sind, nach den von Gott gegebenen Qualifikationen. Es wäre eventuell möglich, dass die Ältesten eine Art Probezeit durchgemacht haben. Daraufhin deutet eventuell 1. Timotheus 3, Vers 10. Da wird nämlich Ähnliches von den Diakonen gesagt. Da steht, und diese sollen zuerst erprobt werden, dann sollen sie dienen, wenn sie untadelig sind. Bei den Diakonen gab es scheinbar, bevor sie als Diakone eingesetzt worden sind, eine Art Probezeit. Und auch wenn hier bei den Ältesten gesagt wird, dass sie ja bewährt sein sollen, dann deutet das darauf hin, dass auch Älteste so eine Art Probezeit durchlaufen können. Klingt jetzt ein bisschen komisch, Älteste auf Probe, aber das sollte der Gemeinde oder den schon bestehenden Ältesten die Möglichkeit geben, die Qualifikation genauer erkennen zu können. Es gab scheinbar auch Älteste, die für ihre Arbeit bezahlt worden sind. Das werden wir in 1. Timotheusbrief, Kapitel 5, Vers 18 später noch einmal anschauen. Ich möchte es hier nur kurz gelesen haben. Da steht ja, denn die Schrift sagt, du sollst dem Ochsen, der das Maul nicht verbinden, wenn er drischt. Und der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Und da steht ja direkt nach Vers 17, die Ältesten, die gut vorstellen, sollen doppelte Ehre wert geachtet werden, wenn sie ihre Arbeit machen. Und so weiter. Also das heißt, ich werde das später noch genauer auslegen, dass nicht alle Ältesten, aber dass es einzelne Älteste geben kann, so wird hier beschrieben, die ganz besonders intensiv in der Gemeinde mitarbeiten und deshalb ihre Berufstätigkeit vernachlässigen müssen, dass die auch von der Gemeinde finanziell entschädigt werden. Das gibt es scheinbar hier auch. Die Ältesten waren vor Gott verantwortlich für die Gemeinde. Ein Schwerpunkt ihrer Arbeit ist das Lehren. Das sehen wir hier in Kapitel 5, Vers 17 auch noch einmal. Da steht dann, die Ältesten, die gut vorstehen, sollen doppelter Ehre wert geachtet werden, besonders die, welche im Wort und in der Lehre arbeiten. Und Wort und Lehre heißt hier, Wort ist Seelsorge und Predigt und Lehre ist systematische Unterweisung im Verständnis des Alten und Neuen Testaments. Was sollten sie ferner noch tun? Im 1. Thessalonicher Brief 5, Vers 12 und 13 lesen wir dann, dass sie den Schwachen helfen sollen, den Hilfsbedürftigen. Und in 1. Petrus 5, Vers 1 und 2 steht dann, dass sie die Gemeinde gut versorgen sollen. Also das jetzt nur mal als Hintergrund für das, was jetzt in diesem Zusammenhang noch wichtig wäre. Das ist jetzt die Aufgabe der Ältesten. Dann steht da, nun muss aber ein Aufseher untadelig sein. Dieser Begriff untadelig konnte mehrererlei bedeuten. Einerseits konnte er bedeuten, ihm soll juristisch nichts vorgeworfen werden können. Das wäre so eine Minimumforderung. Der Begriff untadlich wurde zum Teil aber auch benutzt für Leute, die nicht nur juristisch unangreifbar sind, sondern die generell, denen man nichts vorwerfen kann. Und das würde heißen, die Ältesten sollen frei von allen Fehlern sein. Jetzt müssen wir natürlich gleich sagen, okay, Buch zu, damit hat sich die Sache erledigt. Es sei denn, jemand von euch meldet sich und sagt, also ich bin das, dann bin ich gespannt, euch kennenzulernen, mal genauer ein bisschen reinzuhören, wie das denn nun so aussieht mit der Fehlerlosigkeit, weil irgendwie habe ich da meine Zweifel so daran. Ich hoffe, ich trete euch nicht zu nah dabei. Es könnte sein, dass das jetzt auch wieder so eine Art generelle Formulierung ist, die jetzt mit einem Doppelpunkt versehen werden müssten. Er soll also fehlerlos sein und jetzt kommt, wo drin denn fehlerlos sein? Also das heißt, er soll vollkommen sein in den Punkten, die jetzt kommen. Das wäre eine Auslegungsmöglichkeit. Eine andere Auslegungsmöglichkeit, die ja nahe liegt, wäre, er soll danach streben und das soll man in seinem Leben auch erkennen. Also er soll danach streben, in allen Sachen vorbildlich und fehlerlos zu sein. Das scheint mir hier auch noch durchaus denkbar zu sein. Dass es sich nicht nur auf die juristische Variante bezieht, ziehe ich daraus, da ja die Vorstellung dessen, was nach außen wirkt, ganz am Ende kommt. Also dass er nach außen gutes Ansehen haben soll. Hier geht es ja erstmal um das Verhalten in der Gemeinde und vor Gott. Und deshalb habe ich den Eindruck, es ist mehr, dass er soll danach streben, in allen Dingen untadelig zu sein. Und dann kommt diese Aussage, er soll Mann einer Frau sein. Dieses ist wahrscheinlich die Aussage, die bei den Auslegern dieses Textes am meisten Raum eingenommen hat. Weil da wird schon seit 2000 Jahren darüber diskutiert, was das denn nun heißt. Vielleicht sagt ihr jetzt so, ist doch ganz einfach. Ja, dann würde ich fragen, ja, was ist denn da ganz einfach? Und dann würden wir schon dahin kommen, so einfach ist das ja nicht. Also manche lesen das hier als Verbot der Polygamie. Also ein Mann darf nur eine Frau haben. Aber hier müssten wir sagen, hier gilt das etwa nur für die Ältesten? Aha, dann dürfen die anderen also gleich mehrere heiraten. Wer ist hier nicht Ältester? Nee, das ist ja natürlich nicht gemeint. Lesen wir irgendwo im Neuen Testament, dass irgendein Christ mehrere Frauen gehabt hat? Wir lesen von keinem einzigen Christ im Neuen Testament, der mehrere Frauen gehabt hat. Weil das nämlich für die Christen generell nicht üblich gewesen ist. Auch in der Kirchengeschichte lesen wir davon nicht. Es sei denn durch Ehebruch oder als Konkubine oder sonst irgendwas. Aber richtig, das war vorhin verboten. Das heißt, das gab es gar nicht. Warum wird das hier speziell als für die Ältesten erwähnt? Nun, man kann es auch so deuten, wie die orthodoxe Kirche es deutet. Die orthodoxe Kirche sagt, der Mann darf nur einmal verheiratet sein. Das heißt, selbst wenn seine Frau stirbt, dann darf er nicht nochmal heiraten danach. Weil das eben noch ein Zeichen der Treue seiner Frau auch über den Tod hinaus ist. Und genauso soll er auch Gott treu sein. Diese Auslegung wird in ähnlicher Weise etwas später für die Witwen angewandt. Denn bei den Witwen in der Gemeinde, da wird gesagt, dass die Witwen, die eine besondere Position in der Gemeinde haben, die dürfen nur einmal verheiratet sein. Wenn sie dann wieder heiraten danach, ist das erlaubt in der Gemeinde, kein Problem. Aber dann dürfen sie nicht diesen besonderen Witwendienst in der Gemeinde ausfüllen. Da gibt es also so eine Deutung, die würde das nahelegen dabei. Ich habe hier allerdings einen anderen Eindruck. Ich habe den Eindruck, das soll schlichtweg einfach heißen, ein Ältester soll verheiratet sein. Und dass der nicht mehrere Frauen hat, ist ja selbstverständlich. Dass er nicht in Ehebruch leben soll, ist auch selbstverständlich. Aber ich habe den Eindruck, es soll gesagt werden, er soll verheiratet sein. Warum? Ich glaube, dass es mehrere Sachen liegen auf der Hand. Nämlich erstmal, unten das Ausführlichste, was da steht, ist, Qualifikation des Ältesten zeigt sich schon darin, wie er seiner Familie vorsteht. Das wird ja mehrfach erwähnt. Ja, und wie will einer, der nicht verheiratet ist, seiner Familie vorstehen? Das heißt, wo ist das Übungsfeld, wo er die Qualifikation gezeigt hat und entwickelt hat, die er jetzt auf größerer Ebene einsetzen soll? Darüber hinaus, auch wenn es hier im Text nicht steht, rein praktisch ist es ja schon so, wie willst du einen Ältesten in der Gemeinde haben? Wie bitte sehr soll der denn in der Lehre und in der Seelsorge Ehefragen, Erziehungsfragen, die einen großen Teil des Alltags und der Diskussionen für Verheiratete ausmachen, wie soll er dem denn nachgehen? Wie soll er auch unverdächtigerweise überhaupt Seelsorge an Frauen betreiben? Wenn man verheiratet ist, dann würde ich auch jedem empfehlen. Dann sagt zumindest, Frau, komm mit, wir sprechen zusammen. Wenn du keine Frau hast, was machst du denn dann? Das wird doch sofort verdächtig. Nicht nur für die Frau, sondern für alle und für dich vielleicht auch problematisch. Deshalb, ich glaube, hier ist tatsächlich gemeint aus seelsorgerlichen, aus lehrmäßigen und auch aus den Punkten, die ja selbst erwähnt werden, nämlich, dass er sich ja in dem Feld der Familie üben soll, um gewisse Qualifikationen zu haben. Hier ist in erster Linie gemeint, er soll verheiratet sein. Jetzt können wir natürlich sagen, lieber Paulus, da schreibst du, wo ist denn deine Frau? Und wir wissen ja, Paulus war nicht verheiratet. Ja, klar. Es gibt auch von den Regeln Gottes, also erstmal muss man sagen, er war ja nicht Ältester, wäre jetzt ein Kriterium. Zweitens ist es allerdings so, ich glaube, es gibt dann auch unter bestimmten Umständen vielleicht Ausnahmen. Kann sein. Denn alle Punkte, die hier sind, ist ja das Generelle, was hier steht, was Maßstab sein soll, das woanders ausrichten. Es kann sein, dass Gott auch eine Ausnahme macht, nur wir sollten nicht auf die Ausnahmen schauen, sondern wir sollen auf die Regel schauen. Das ist mit dem, also was ich damit meine, ist zum Beispiel die Sabbatgebote. Natürlich galten die. Aber wie Jesus deutlich macht, wenn er jemanden heilt, sie sind nicht so das im Zentrum Stehende, dass Jesus nicht auch mal am Sabbat jemanden heilen könnte oder die Jünger essen gehen könnten, Essen machen könnten oder so. Also ich will damit, wir müssen aufpassen, dass wir kein Gebot Gottes aushebeln. Aber ich glaube, das generelle Kriterium sollte sein, ein Ältester soll verheiratet sein. an dieser Stelle. Es gibt eben auch andere Deutungen, aber ich glaube, dass die hier nicht zutreffen. Nüchtern. Was heißt nüchtern? Also nüchtern gebrauchen wir ja normalerweise zuerst einmal für Trunkenheit oder beziehungsweise die Abwesenheit der Trunkenheit. Wobei die Trunkenheit wird ja nachher nochmal genauer erwähnt. Da wird nämlich, steht nämlich, er soll nicht dem Trunkenheit der Trunkenheit ergeben sein. Weshalb ich glaube, dass hier keine Doppelung vorliegt, sondern dass hier ein anderer Aspekt dieses Wortes im Vordergrund steht. Denn nüchtern konnte auch heißen so viel wie wachsam, aufmerksam, mit klarem Kopf denkend. Er soll seine Sinne beisammen haben. Er soll kein Träumer sein, kein Phantast sein. Was das damit gemeint ist, das ist ja auch, was wir unter nüchtern verstehen. Derjenige, der Alkohol hat, der sieht die Sachen nicht mehr ganz so klar. Sowohl seine Fähigkeit, das Auto zu steuern, als auch soll es ja manche gegeben haben, die dann irgendwie bei der Party spät nachts dann eine Frau angemacht haben, als sie morgens aufgewacht haben, gemerkt haben, dass die ja plötzlich ganz anders aussieht als am Abend vorher. Ich meine, Christen natürlich nicht, ist ja vollkommen klar, aber Christen sollten auch auf der Party sich betrinken. Aber alkoholische Getränke können das Denken vernebeln. Und das ist ja im übertragenen Sinn hier gemeint. Also das ist derjenige, der wachsam, aufmerksam, mit klarem Kopf, der kein Träumer und Phantast ist. Sondern, was soll es stattdessen sein? Er soll nüchtern sein. Besonnen soll er sein. Besonnen meint so viel wie die richtige Priorität haben. Ernsthaftigkeit, vernünftig, umsichtig, selbstbeherrscht. Das meint so viel mit besonnen. Jemand, der sich nicht einfach von seinen Gefühlen mitreißen lässt. Derjenige ist besonnen. Was weiß ich, du hast in der Gemeinde eine tolle Idee. Sollen wir nicht jetzt für alle Leute im Krankenhaus beten, dann werden die alle gesund. Da denkst du, oh, super, komm, wir machen das gleich. Und wie gesagt, die Sache ist ja vielleicht gar nicht schlecht, aber jetzt besonders, er sagt erstmal, lass uns mal darüber nachdenken. Lass uns mal darüber beten. Jetzt überlegen wir mal, wer könnte denn gehen? Und wie wollen wir das denn machen? Also jemand, der besonnen ist, der das genau erstmal überlegt und sich nicht so schnell mitreißen lässt. Dann steht als nächstes anständig. Hier ist das griechische Wort kosmios. Und kosmios meint kein Chaos, eine gewisse Ordnung im Leben zu haben, anständig zu sein, wird das auch übersetzt, die Regeln des allgemeinen Umgangs beherrschen. Also das heißt jemand, der zum Beispiel morgens guten Tag sagt. Oder so. Also der die Regeln des Anstandes beachtet, Kosmios, der sein Leben grundsätzlich geordnet hat, soweit es ihn betrifft. Es gibt natürlich Dinge, die werfen das Leben durcheinander, auf die man keinen Einfluss hat, aber das soll hier dahinter stehen. Dann gastfreundschaftlich, hier muss ich nicht viel zu sagen, außer, dass Gastfreundschaft natürlich nicht bedeutet, dass du dich besonders häufig mit deinen Freunden triffst. Es gibt Leute, die haben ständig jemanden zu Hause, sind aber gar nicht gastfreundschaftlich. Sondern Gastfreundschaft meint natürlich damals noch mehr als heute, auch Leute aufnehmen, die einfach in Not sind, die Probleme haben, die Schwierigkeiten haben. Auch mal Leute, die dir vielleicht nicht so liegen in der Gemeinde. Warum? Weil du ihnen etwas Gutes tun willst. Wer nur Leute einlädt, um seinen Spaß zu haben, das ist keine Qualifikation für Christen und auch keine für Älteste. Sondern Gastfreundschaft heißt hier, die Türen offen zu haben, selbst wenn es nicht um meine eigenen Interessen geht. So ähnlich sagt Jesus das ja auch in der Bergpredigt, da sagt er, was bildet ihr euch ein, wenn ihr eure Freunde grüßt? Da sagt Jesus, das machen die Heiden auch. Und dann kommt ja die Frage der Nächstenliebe und der Feindesliebe. Und das ist mit hiermit auch gemeint. Zur Zeit der damaligen, also in der Antike und noch im ganzen Mittelalter, war das eine Grundpflicht des Christen. Erst in der Neuzeit hat sich das aufgehoben, weil in der Großteil des Mittelalters gab es ja auch für Reisende gar keine Gasthöfe und so etwas. Auch in der jüdischen Zeit war das ganz vereinzelt nur. Das heißt, entweder hast du irgendwo jemanden privat gekannt, manchmal gab es solche Gasthöfe, aber das war meistens auch die Nester für Verbrecher und Diebe und all so etwas. Die haben nur gewartet, dass irgendein Reisender vorbeikommt, denn den schützte ja keiner und hat man ausgeplündert. Und insofern war das was ganz Praktisches. Auch du tust hier Menschen, die in Not sind, hilfst du. Und im Mittelalter gab es sogar eine gesetzliche Verpflichtung. Also nicht nur, dass es in der Bibel gefordert worden war, sondern zum Beispiel der Karolinger, der Ordnung, also der Ständeordnung von Karl dem Großen, da stand ganz fest drin, jeder ist verpflichtet, einen Durchreisenden aufzunehmen, wenn er an die Tür klopft. Stellt euch solche Situationen mal vor. Kommt am Abend an, ihr wollt euch gerade zu Bett legen, irgendein, den ihr nie gesehen habt, sagt, ich komme hier gerade vorbei, ich bin auf der Reise, ich will gerne bei dir schlafen. Und wenn du es nicht gemacht hast, gab es sogar Strafe im Mittelalter dafür. Und zwar, warum kommt diese Forderung? Weil man die hier aus der Bibel gelesen hat. Weil man gesagt hat, Gastfreundschaft ist eine grundsätzlich christliche Tugend und weil man ja alle für Christen hielt im Mittelalter, die im Staat waren, sollten das auch alle tun. Und wenn sie es nicht freiwillig taten, dann ein bisschen nachhelfen dann dabei. Die Klöster hatten das in vorragender Weise getan. Ich war jetzt gerade vor ein paar Monaten, habe ich eine Exkursion gemacht mit einigen Leuten, war dann in St. Gallen. In St. Gallen gibt es eines der ältesten Klöster in Mitteleuropa und da haben wir das besichtigt und so sind auch Unterlagen vom Kloster St. Gallen und die haben dort in der im Hochmittelalter am Tag zwischen 50 bis 100 Gäste beherbergt. Und zwar kostenlos, ne? Also das heißt, die hatten ein eigenes Gästehaus gebaut, wo dann Leute gegessen, getrunken und so weiter haben, dann übernachten konnten. Allerdings merkte man auch, dass manche so Leute das dann missbrauchen. Deshalb gab es dann auch Regeln. Also man durfte nur eine Nacht, also nicht sich da ewig einquartieren, da sein. Und weil es im Laufe des Mittelalters Leute gab, die das missbrauchten. Aber hier Gastfreundschaft. Also nicht nur Freunde einladen, sondern auch gegenüber anderen Menschen offen sein. Fähig sein zu lehren. Dazu brauche ich, glaube ich, nicht viel zu sagen. Sie sollen in der Lage sein, das Wort Gottes systematisch und im Zusammenhang erklären zu können. Denn das ist ja eine der wichtigsten Aufgaben, die Sie haben, wenn Sie die Gemeinde leiten. Sie sollen sie ja geistlich leiten. Und dann müssen Sie erstmal selbst verstehen, was in der Bibel steht, aber das dann auch vermitteln und erklären können, damit die Gemeinde es versteht. Und das ist eine wichtige Fähigkeit dabei. Hier steht nichts, predigen können. Denn hinterher wird das auch noch unterschieden. Bei den Ältesten wird gesagt, im Wort und in der Lehre. Das heißt, das können zwei verschiedene Sachen sein. Es gibt manche, die können das Wort Gottes systematisch und gut erklären, aber sie können nicht gut predigen. Weil Predige ist ja noch mehr als Lehre. Das heißt, ich wende das Wort Gottes in seelsorgerlicher Weise auf mein Publikum an. Das ist ja noch was anderes. Das ist noch ein weiterer Schritt. Den sollen die Ältesten sicherlich auch. Das ist gut, wenn sie den haben. Der wird hier nur nicht an der Stelle besonders erwähnt. Sie sollen nicht der Trunkenheit ergeben sein. Hier habe ich mich immer gefragt, oder frage mich jetzt, wie auch manches Mal, wenn ich das lese, was waren das wohl für Typen in der Gemeinde in Ephesus, die der Älteste werden wollen? Denn ich muss sagen, aber das mag vielleicht auch nur meine Position sein, wenn ich jetzt eine Qualifikation der Ältesten aufzählen würde, ich würde auf diese Sache wahrscheinlich nicht mal kommen, weil es mir so selbstverständlich wäre. Aber dann muss ich auch wieder sagen, Michael, du irrst dich. Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich in meinem Leben nie so sehr mit Alkohol zu tun gehabt habe. Gerade heute, als wir uns beim Mittagstisch noch unterhalten hatten mit dem Alex, dann haben wir gesagt, wie hat er die Jugend erlebt, wie habe ich die Jugend erlebt? Und da habe ich ihm gesagt, ich war noch nie in meinem Leben betrunken. Und tatsächlich, ich bin auch nicht traurig darüber, ich glaube nicht, dass ich irgendwas verpasst habe dabei. Denn wenn ich mal so ein paar Schnapsleichen gesehen habe, habe ich gedacht, das ist kein sehr empfehlenswertes oder erstrebenswertes Zustand, in dem sie sich da befinden. Aber in Deutschland rechnet man damit, dass etwa 10% der Bevölkerung alkoholabhängig sind. Und wenn ihr euch erinnert, was der Sergej erzählt hat von Weißrussland, das ist ja so viel schlimmer. Was hat er gesagt? Wie viel? 12 Liter Alkohol? Und jetzt ja nicht Wein damit, sondern reiner Alkohol. Also der dann verdünnt in verschiedenen Formen, ist uns ja noch viel mehr. 12 Liter reiner Alkohol pro Person pro Jahr. Ja, und dann sagt er ja auch, da sind massenhaft Leute, die kaputt gehen daran. Und dann ist natürlich ganz klar, dass diese Forderung hier drin steht. Du sollst Vorbild sein, auch in dieser Hinsicht, dass die Leute sich an dir orientieren können. Und damit hängt auch zusammen, der regelmäßig Alkohol konsumiert, der kann meistens weder seiner Familie gut vorstellen, noch seine Arbeit wirklich gut machen. Er macht seinen Körper kaputt, er macht sich abhängig von anderen Dingen als von Gott dabei. Das soll nicht für den Ältesten das soll beim Ältesten nicht da sein. Nicht gewalttätig, das ist genauso wieder ein Punkt, den ich nicht erwähnt hätte. Nicht, weil er nicht wichtig ist, der steht hier ja, weil er wichtig ist, sondern weil ich wieder gedacht habe, das ist doch selbstverständlich. Ich hatte in dem letzten Freizeit mit jemandem gesprochen, ein persönliches Gespräch, und dann hat er mir gesagt, ja, bei ihm in der Gemeinde, er ist ein Mitältester, da gibt es tatsächlich einen, wenn das nicht so läuft, wie er das ist, dann flippt er richtig aus. Der fasst die Leute an und schüttelt sie dabei. Der hat sich scheinbar nicht unter Kontrolle. Und da habe ich ihm gesagt, ja hier, lest mal nach. Nicht geeignet für Ältestenschaft. Es gibt so Leute scheinbar, die wirklich ihre Gefühle nicht unter Kontrolle haben können. Sind nicht geeignet für die Ältestenschaft. Weil ein Ältester soll ja zwar führen, aber nicht mit Gewalt. Also hier sind die körperliche Gewalt ist damit gemeint, an dieser Stelle. Dass er anders auch nicht Machtmissbrauch betreiben soll, das steht auch noch an weiteren Stellen in der Bibel. Aber hier nicht körperliche Gewalt. Und jemand, der das im Privatleben tut, der wird das auch dann irgendwann im Ältestenamt tun und deshalb dann auch Finger davon. Wer seine Zunge nicht unter Kontrolle hat und wer seine Gefühle in Form von Aggressivität nicht unter Kontrolle hat, ist ungeeignet. Dann steht als nächstes, nicht nach schändlichem Gewinn strebend. Auch klar. Jemand, der in seinem Privatleben, wie jetzt dann auch im Leben in der Gemeinde, in erster Linie auf Gewinn, das heißt jetzt ja materieller Beginn, Geld, Cash aus ist, der wird seinen Auftrag nicht gut ausfüllen können. Warum? Das sagt uns ja Jesus schon. Du kannst nicht Gott dienen und dem Mammon. Das geht einfach nicht. Du wirst merken, irgendwann machst du Zugeständnisse. Du nimmst die Bibel nicht mehr so, wie sie ist. Weil dein Gewinnstreben lässt dir dazu kommen, das andere wird untergeordnet, wird untergebuttert. Du findest doch irgendeine Erklärung, warum dieses oder jenes dann doch noch möglich ist. Bis dahin, dass es ja sogar Leute gibt, die dann die Gemeinde benutzen, um dadurch versuchen, reich zu werden. Besonders erschütternd aus meiner Sicht sind dabei die Beispiele zahlreicher amerikanischer Fernsehprediger, die allein dadurch, dass sie einmal pro Woche, manchmal auch zweimal pro Woche im Fernsehen eine Predigt halten, zu Millionären geworden sind. Wo ich mich dann immer wieder frage, wie anders war das zur Zeit von Jesus und von Petrus und Paulus? Wenn Petrus noch sagt, Silber und Gold haben wir nicht, der hält nicht erst die Hand auf und sagt, okay, für 2000 Euro wirst du geheilt. Der hätte ja auch reich werden können. Gar nicht. Wie ist es bei Paulus, der lehnt sogar ab, von Gemeinden Geld zu bekommen, um nicht in Verdacht zu kommen, irgendwas wegen des Geldes zu tun. Sagt er, lieber nähe ich meine Zelte, um davon zu leben, als irgendwo Geld zu nehmen davon. In keinem Fall. Und da müssen wir sagen, das ist im höchsten Maße anrüchig. Das kommt auch im letzten Kapitel des ersten Timotheusbriefes, wird das nochmal erwähnt, weil es Paulus so wichtig ist, dass es so schnell einen Missbrauch von Geld und Finanzen geben kann, auch in Leitungsämtern. Und deshalb pass auf, jemand, der richtig mit Geld umgehen kann, ist nicht geeignet für ein Ältestenamt. Jemand, der in erster Linie ans Geld denkt oder danach sich ausrichtet, wird nicht gut für die Gemeinde sorgen können, wird schnell Kompromisse machen, wird vielleicht daran denken, sich persönlich zu bereichern dabei. Das ist nicht geeignet. Solche Leute sollten keine Leitungsfunktion in der Gemeinde bekommen. Dann als nächstes steht dann, was jetzt positiv, was er positiv sein soll, sondern soll gütig sein. Gütig meint so viel wie, jetzt als Wortfeld im Griechischen, wie rücksichtsvoll, freundlich, barmherzig, vergebungsbereit, friedfertig. Das heißt, er soll das Wort Gottes nicht nur dem reinen Buchstaben gemäß auslegen, sondern er sollte auch seelsorgerliche Fähigkeiten haben. Das heißt, Ältester ist nicht unbedingt derjenige, der beste Dogmatiker ist. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr in der Gemeinde auch Leute, da kommt einer und sagt, ich habe ein seelsorgerliches Problem. Da sagt er, in der Bibel steht, zack, so ist es. Oder was weiß ich, da ist dann irgendein Verwandter gestorben, dann stellt er die Frage, ja, ist meine Großmutter wohl im Himmel? Da sagst du, hat sie sich bekehrt? Nein, sie schmort schon in der Hölle. Ihr kennt ja solche Leute, nicht? Mal sehr direkt und sagen, das ist halt so, muss man auch so akzeptieren. Das sind eben Leute, die sind aber nicht gütig, nicht geeignet für Ältestenabend. Die Sache ist vielleicht wahr, die sie sagen, aber ihnen fehlt die Güte, das zu vermitteln, den Menschen wirklich zu helfen und sie nicht einfach nur vor den Kopf zu knallen. Das ist zu wenig dabei. Das wird übrigens jetzt noch weitergeführt, dann wird nämlich gesagt, nicht streitsüchtig. Gerade diese dogmatischen Betonköpfe dabei neigen dann häufig auch zur Streitsucht. Auseinandersetzung, das ist so, du musst dich daran halten, wenn du nicht willst, fliegst du raus. Und so, nicht? Auseinandersetzung. Nein, Kriterium für Christen ist, er soll friedfertig sein. Paulus sagt ja im Römerbrief auch, soweit an euch ist, lebt in Frieden mit jedermann. Das gilt natürlich auch in der Gemeinde. Jetzt nicht, dass ihr mich missversteht, nicht Frieden um jeden Preis. Klar, der Älteste soll klare dogmatische Überzeugungen haben, aber dann soll er auch überlegen, wie komme ich denn zum Ziel? Denn das Ziel ist nicht erreicht, wenn ich die sage, sondern das Ziel ist erreicht, wenn ich die Gemeinde dazu führe, dass sie erkennt, dass es wahr ist und dann auch entsprechend handelt. Das ist der Auftrag. Nur das Sagen ist viel zu wenig. Manche stößt das einfach ab, andere hören gar nicht zu. Wie bringe ich sie dazu? Und dafür darf man nicht streitsüchtig sein. Das heißt nicht, dass es nicht auch mal Diskussionen in der Gemeinde geben darf, auch in der Ältestenschaft. Natürlich, das gehört mit dazu. Aber das ist ja, da muss ich auch wieder zur Ruhe kommen können. Auch sagen können, ich ordne mich jetzt unter dabei, auch als Ältester, wenn es nötig ist. Dann steht hier nochmal, nicht geldgierig, also nicht den schändlichen Gewinn streben, nicht überhaupt gar nicht Geldgier zu haben. Also mit dem schändlichen Gewinn, das ist ja immer noch so ein bisschen darin, Gewinn und Geld auf einen nicht ganz legalen Weg zu erstreben. Hier steht dann sogar noch, generell soll er gar nicht nach Gewinn schauen. Also wenn du reich werden willst, dann werd das bitte nicht in der Gemeinde. Wirst du meistens auch nicht. Es sei denn, du gehst nach Amerika. Da geht das natürlich. Und da geht es am besten, wenn du deine eigene Kirche gründest. Was viele Leute getan haben. Ja, nicht? Also übrigens auch Joyce Meyer. Joyce Meyer hat eine eigene Kirche gegründet, in der sie selbst Pfarrerin ist, die einzige Pfarrerin, die es da gibt. hier einen eigenen Verein auch mitgegründet, nur als eine der bekannten Fernsehpredigerinnen, die besonders beliebt bei Frauen ist, was sie manche auch ganz nette Sachen sagt. Aber hier habe ich den Eindruck, ist ganz klar gewinnstrebend dabei. Oder wie nennt ihr das sonst, wenn jemand etwa 10 Millionen Dollar im Jahr verdient? Denn man könnte, sie könnte ja auch sagen, ich lebe einfach wie alle anderen auch und das Geld wird irgendwohin gespendet. Es wird ja keiner gezwungen, 10 Millionen Dollar zu nehmen. Und weil das Werk ja ihr gehört, da kommt ja keiner zu, er sagt, bitte nimm das Geld unbedingt, wir wissen nicht wohin damit. Also, das scheint mir schon in die Richtung zu gehen von geldgierig. Einer, der seinen eigenen Haus gut vorsteht und die Kinder in Unterordnung hält mit aller Ehrbarkeit. In erster Linie sind hier natürlich Kinder mit gemeint, die zu Hause sind. Also das heißt, wenn deine Kinder 50 sind und selbst schon wieder Kinder haben, dann bist du an dieser Stelle nicht mehr für ihr Handeln verantwortlich. Aber solange sie in deinen vier Wänden sind, solange du Verantwortung für sie hast, dann soll sich darin zeigen, wie du mit ihren umgehst, eben in Güte und Klarheit und Anleitung und Grenzen zeigen und was weiß ich. Da sollen sich Fähigkeiten zeigen, die auch nötig sind für das Führen einer Gemeinde. Und wenn du das nicht hinbekommst, dann erstmal widme dich dieser Aufgabe oder dann übe erstmal darin, damit dann in der höheren Ebene, in der umfassenderen, mit der großen Familie der Gemeinde, du das dann eben auch tun kannst. Wenn aber jemand in seinem eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie wird er für die Gemeinde Gottes sorgen? Und die Antwort ist natürlich, kann er ja gar nicht. Wer das in dem Kleinen nicht tut, kann das im Großen auch nicht. Kein Neubekehrter, damit er sich nicht aufbläst. Es gibt ja manchmal Leute, die sind, bekehren sich, und das ist ja toll, die sind richtig begeistert für den Glauben. Lesen Tag und Nacht in der Bibel, missionieren, evangelisieren. Dann könnte man manchmal den Eindruck haben, wow, der ist geeignet. Und hier wird gesagt, vielleicht ist der geeignet, aber mach es trotzdem nicht, denn der muss erstmal Standhaftigkeit und Bewährung zeigen. Warum? Weil die Erfahrung von Paulus damals zeigt und von uns heute auch. Es gibt Leute, die haben die erste Liebe, so man das dann ja nennt, auch im Glauben oder manchmal in den Beziehungen auch zwischen Mann und Frau. Aber dann nach ein paar Monaten plötzlich wird das alles flach. Und dann hast du ihn schon als Ältester eingesetzt. Oh, das ist aber schlecht. Nein, nein, warte erstmal. Lass den ihre seine Aufgaben machen. Der kann sich ja einbringen. Der muss ja nicht Ältester sein. Und wenn der jetzt mal 5, 6, 7 Jahre im Glauben ist und hat sich gut bewährt, kann er immer noch. Aber kein Neuling. Warum? Hier steht, damit er nicht aufgeblasen wird. Also das heißt, die Gefahr ist viel zu groß, wenn der so rasch in der Gemeinde Karriere macht, dass der viel zu groß über sich denkt. Und das schadet ihm selbst in dem geistlichen Leben. Das ist für ihn selbst nicht gut, deshalb macht es nicht. Und für die Gemeinde natürlich auch nicht. Und da steht ja, damit er nicht aufgeblasen wird und im Gericht des Teufels verfällt. Plötzlich dann wird er überheblich, denkt zu viel über sich, merkt seine eigenen Grenzen nicht mehr und deshalb keinen, der neu im Glauben ist. Lass dem erstmal sich bewähren. Er muss auch ein gutes Zeugnis haben von denen, die außerhalb der Gemeinde sind, damit er nicht in übler Nachrede und die Fallstricke des Teufels gerät. Hier wird als letztes Kriterium noch gesagt, wenn einer Ältester ein Leiter der Gemeinde ist, ist er ja nicht nur verantwortlich für die Gemeinde, er repräsentiert die Gemeinde auch nach außen. Und jemand, der da Probleme hat, das heißt, der dauernd im Streit mit Menschen lebt oder unredliche Sachen tut, der kann, auch wenn das nicht in der Gemeinde geschieht, kann in der Gemeinde das nicht sein, weil er die Gemeinde schlecht nach außen repräsentiert. Er wird dazu führen, dass die Leute sagen, hey, guck mal da, das ist die Gemeinde, so ist das, so machen die das also. Das geht nicht. Natürlich nur, wenn es sich hier um Dinge handelt, die in der Bibel verboten sind. Es geht ja nicht darum, dass jemand sagt, was, der evangelisiert dauernd, wie böse, wie blöd ist der, wie... Nein, das ist ja nicht mit gemeint, sondern wenn Dinge genannt werden, die wirklich sowohl nach den Maßstäben Gottes als auch nach den Maßstäben der Gesellschaft, in der wir leben, angekreidet und negativ gesehen werden müssen. Das soll auch nicht so sein. Und den Fallstricke des Teufels, das heißt, er macht sich angreifbar für den Teufel. Wenn du da irgendwelche Leichen im Keller hast oder wenn da irgendwelche Auseinandersetzungen sind mit Leuten außerhalb der Gemeinde, machst du dich angreifbar für den Teufel, für Anfechtungen und Angriffe in deinem eigenen Leben. Und deshalb sollte das ausgeräumt sein, soweit es Älteste betrifft. Und jetzt sind wir hier eigentlich am Ende. Ich möchte allerdings mir trotzdem die Freiheit nehmen, diese Sache mit dem Diakon in nur 2 Minuten zu Ende zu führen. Ja, ich höre schon euren Unglauben da heraus. Ja, aber passt auf. Also, da steht's. 1. Minute lese ich das jetzt vor und 2. Minute erkläre ich es dann. Gleicherweise soll auch die Diakone ehrbar sein, nicht doppelzüngig, nicht mit vielem Weingenuss ergeben, nicht mit schändlichem Gewinn streben. Sie sollen das Geheimnis des Glaubens in einem reinen Gewissen bewahren. Und diese sollen zuerst erprobt werden, dann sollen sie dienen, wenn sie untadelig sind. Die Frauen sollen ebenfalls ehrbar sein, nicht verleumderisch, sondern nüchtern, treu in allem. Die Diakone sollen jeder Mann einer Frau sein, ihren Kindern und ihrem Haus gut vorstehen. Denn wenn sie ihren Dienst gut verstehen, erwerben sie sich selbst eine gute Stufe mit viel Freimütigkeit im Glauben in Christus Jesus. Ihr merkt jetzt schon, warum es einfach ist, das kurz zusammenzufassen, weil fast alle Kriterien, die hier stehen, nämlich auch schon vorher bei den Ältesten stehen. Das Einzige, was hier noch dazu kommt, ist, sie sollen nicht doppelzüngig sein. Denn mit dem Gewinn, das hatten wir, dass sie ein reines Gewissen haben sollen, dass sie erprobt sein sollen, dass sie untadelig sein sollen, ehrbar sein sollen, nüchtern hatten wir, treu. Das heißt, das hatten wir alles hier schon gehabt, mehr oder weniger. Manche Begriffe kommen nicht vor, wie zum Beispiel lehrfähig. Dafür nicht doppelzüngig. Das sollen natürlich die Ältesten auch nicht, aber es wird hier besonders erwähnt. Woran liegt es, dass sie nicht unbedingt lehrfähig sein müssen? Weil die Aufgabe der Diakone in der Bibel ist eher die ausführende Instanz im praktischen Bereich. Denn Diakonos oder Diakon ist der Diener bei Tisch im ursprünglichen Sinne. Also der, der Leute bedient, der sie begleitet. Und das war ja auch die Aufgabe von Stephanus und den ersten der Diakone, dass sie praktische Arbeit, geistliche praktische Arbeit in der Gemeinde verrichten sollten, aber nicht in erster Linie Seelsorge und Lehre, denn das war die Hauptverantwortung der Leitung der Gemeinde der Ältesten. Ich weiß nicht, ob es jetzt genau 2 Minuten waren, aber annähernd, denke ich mal. Ah ja, dann. Tja. Also gut, damit schließe ich jetzt auch ab. Ich bete gerne noch mit euch und morgen machen wir an dieser Stelle weiter. Ich hoffe, dass einige dieser Kriterien der Ältesten euch in Erinnerung bleiben werden, auch für eure Gemeindesituation, in der ihr seid. Dann bete ich. Herr Jesus Christus, vielen Dank für den ersten Timotheusbrief und danke für die Hinweise, die insbesondere den Frauen unter uns, unseren Schwestern, unseren Frauen gelten. Ich möchte dich bitten, dass du ihnen deutlich machst, was du damit sagen willst und was das für ihr eigenes Leben bedeutet. Und ich möchte dich für uns alle bitten, dass wir einen richtigen Eindruck bekommen von Ältestenschaft, dass die Männer unter uns durchaus ihre Verantwortung in der Gemeinde überprüfen. Und dass wir alle als Gemeindeglieder mit einem Blick darauf haben, dass Gemeindeleitung in unserer Gemeinde immer mehr so funktioniert, wie du es eigentlich haben willst und wie du es in diesem Brief beschrieben hast. Vielen Dank für den Abend und auch, dass du mit uns gehen willst in diesen Abend und in die Nacht. Amen.